Also heute Abend soll es um einen ersten Teil um die sechs Daseinsbereiche gehen. Und ich möchte vielleicht auch zuerst kurz einen Werbespot loswerden und euch sagen, wo ich das meiste oder das Beste auch her habe, was ich euch jetzt abklatschartig, sagen wir mal, euch erzähle. Es gibt dieses Buch von Jöggiam Tompa, das jetzt im Strom der Zeit, das habe ich zufälligerweise eigentlich entdeckt, und der spricht da, es hat zwei Teile, das Buch, und im zweiten Teil geht er auf diese sechs Daseinsbereiche ein, und es ist eigentlich das einzige Buch, was ich wirklich so dazu überhaupt gefunden habe. In den meisten Büchern über Buddhismus gibt es einen kurzen Abschnitt über die sechs Daseinsbereiche, und der hat irgendwie in den 70er Jahren hat er einen Vortragszyklus gemacht, praktisch jeden Abend über einen dieser Bereiche, plus noch Ein- und Ausleitung. Und das ist etwas vom Besten, was ich gelesen habe überhaupt. Und der Jöggiam Tungpa vielleicht noch, der lebte von 1939 bis 1987. Zuerst mal bin ich ihm begegnet an einem Kurs, als wir einen biografischen Film über ihn schauten. Und ich fand ihn total daneben. Weil es gibt so Lehrer, es gibt so eine Richtung, die heißt Crazy Wisdom. Das sind Leute, die sind wirklich ein Stück weit verrückt in unserer Art und Weise, wie wir denken. Der zum Beispiel, der lebte eben von seinem Alter her, oder 87 verstorben, 39 geboren, der lebte so in der Vietnam Flower Power Zeit, und in der Zeit kam er auch nach Amerika. Und er war wirklich ein hoch gebildeter Lama, also noch im alten Tibet ausgebildet, als kleiner Junge mit 6 kam der in die Kloster und dann die ganze Klosteruniversität durchgelaufen bis irgendwie 20, hochgebildet. Und er kam dann in den Westen und hat hier nochmal studiert an Harvard. Er hatte Psychologie und ich glaube Religionsgeschichte und noch was anderes studiert. Er konnte wirklich auch Englisch wirklich sehr gut und er war wirklich gebildet. Und er war vielseitig begabt. Er hat wunderbare Gedichte geschrieben. Der hat in seinem Alter, er ist mit 48 verstorben, der hat x tolle Bücher geschrieben. Er hat eine Universität in Amerika gegründet, die Naropa-Universität, ist eine buddhistische Universität, da gibt es heute noch, kann man da studieren, alles Mögliche. Der hat ganz tolle so Ikebana-Gestecke gemacht, sieht man im Film, der hat Kalligrafien gemalt, also der war vielseitig begabt, wirklich unglaublich. Also was der da alles geleistet hat in seinem relativ kurzen Leben, aber war einfach irgendwie auch verrückt. Verrückt im Sinne, zum Beispiel, aber wir müssen eigentlich praktisch mal einen Film sehen, der hat einfach gefunden, um seine Schülerinnen und Schüler eigentlich vorzuführen, wie man in einem im Militär tickt, hat er einfach eine eigene Armee gegründet und ist hoch zu Ross in weißer Uniform, hat er die Leute salutieren lassen, mit Kanonen, Fahnenaufzug gemacht und solche Dinge. Völlig gaga. Völlig wirklich gaga. Aber hat eben über diese Art und Weise die seine Schülerinnen und Schüler einfach provoziert, ihre normalen Muster zu verlassen. Und als ich dann das zweite Mal den Film gesehen habe, mich sagen, hey, das ist wirklich, der Typ ist einfach faszinierend. Und als ich dann anfing, seine Bücher zu lesen, auch jetzt gerade das ist hier, wie er auf Fragen eingeht, die Kapitel bestehen eben aus 4-5 Seiten Vortrag praktisch frei. Wenn man ihn auch so schaut im Internet, wie der das erzählt, sowas von fundiert, klar, diese Antworten, die der gibt, ist einfach unvorstellbar. Also der hatte wirklich was auf dem Kasten. Das war ein unglaublicher Lehrer, hat auch ganz viele westliche Schülerinnen und Schüler, und die selber wieder bekannte Lehrerinnen und Lehrer wurden, hat er wirklich geprägt. Und das Faszinierende auch in dem Film, das ist ein Film, der wurde von seinem Leben gemacht, teilweise mit so biografischen Mitschnitten, alten Aufnahmen. Aber ich weiß nicht genau, wann der gedreht wurde, vielleicht vor 10 Jahren. Also es war einige Zeit nach seinem Tod. Und viele der Menschen, die da interviewt wurden, die hatten einfach in der Erinnerung, als wir über ihn erzählt haben, Tränen in den Augen. Der hat die dermaßen geprägt. Und das waren wirklich Leute, die waren selber wieder ausgebildet, gute Lehrer. Da hat er wirklich seine Umgebung zutiefst geprägt. Das war wirklich unglaublich, der Typ. Und das Verrückte auch in dem Film, das kann man auch glauben oder nicht, aber es war ein Dokumentarfilm, wenn teilweise so wirklich verwirklichte Lehrerinnen und Lehrer eingeäschert werden nach tibetischer Art und Weise, dann kann es sein, es war bei ihm der Fall, dass wirklich, es war ein heller Sommertag und einfach gibt es einfach regenbogenartige Gebilde am Himmel. Es gab x solche, das sind einfach plötzlich Regenbogenabschnitte so, am Himmel, also wirklich krass. Und das war nicht regnerisch, war nicht ein regnerischer Tag, wo es sowas gibt. Und die Leute schauten hoch und da wurde was gefilmt. Also wirklich, einfach schon wirklich eindrücklich, wie so eine wirklich unglaubliche geistige Präsenz von seinem Mann oder eben auch Frauen. Also es ist wirklich eindrücklich, und wenn man sich dann auf diese Verrücktheit irgendwie völlig außer normal sich nicht ein und dann das anfängt zu lesen, solche Bücher, es ist wirklich schon so taffe Lektüre, also deshalb muss ich auch einen Abend verschieben unter anderem, ich bin da nicht durchgekommen. Das ist so dicht zu lesen und wenn man das nochmal liest und sich auch Sachen rausschreibt, es ist schon wirklich unglaublich, wie in einem freien Vortrag so dicht und konzis und klar Auskunft geben kann, erstens mal erzählen und dann auch auf Fragen in aller Regel mit einer unglaublichen Klarheit und Präsenz eingehen. Also, wenn ihr mal Lust habt, es ist also eine empfehlenswerte Lektüre. Den ersten Teil, den habe ich noch nicht gelesen vom Buch, da freue ich mich dann in den Ferien. Hat auch andere tolle Bücher geschrieben. Ein ganz bekanntes, sehr bedenkenswert, über spirituellen Materialismus. Also die Gefahr, dass man sich auch in einer Praxis, einer Meditationspraxis, hat immer wieder klar beschrieben, wie man sich auch in völlig falsche innere Richtung begeben kann, so eine Art Konsumhaltung im Spirituellen. Und das ist auch immer wieder interessant zu merken, wie man da immer wieder auch selber in solche Fallen tappt. Also er bringt das ganz, ganz klar auf den Punkt. Und ich werde versuchen, und das ist, bleibt eben ein Stück ein Versuch natürlich, aus dem so Dichten nochmal irgendwie das für drei so Bereiche auf einen Abend zu verdichten, das euch zu erzählen, was ich meine, verstanden zu haben. Aber vielleicht inspiriert es euch ja auch dann mal selber, zu so einem Buch zu greifen und euch da vertieft mit dem auseinanderzusetzen. Das vielleicht auch noch die Quelle. Also das CTJZ in den Klammern heißt jeweils Jyotiam Thunpa, das jetzt im Strom der Zeit. Und die Ziffern sind dann meistens in aller Regel Seitenangaben. Oder dann die Randziffern, die ich selber im Buch gemacht habe für mich. So, vielleicht das noch zur Einleitung und dass ihr auch wisst, wo ich das her habe. Und ich kann euch das wirklich empfehlen. Es wird einem da bewusst, es hat wirklich eine unglaubliche Tiefe, diese ganze Geschichte. Ja, jetzt, wenn wir jetzt nochmal diese sechs Daseinsbereiche uns vergegenwärtigen, um was es da überhaupt eigentlich geht. Ich habe euch auch ein Handout mit so ganz ein paar einfach mehr Gedankenstützen, dass ihr euch vielleicht wieder daran erinnert, was wir da erzählt haben, und einfach versucht, ein paar Sachen rauszuziehen. Und möchte auf diese Bereiche eingehen. Das erste vielleicht nochmal, um was geht es eigentlich in diesen Daseinsbereichen? Ich habe es schon einleitend heute Abend gesagt. Es sind einerseits Bereiche, von denen man annehmen kann, wenn man das glaubt, aber da kommen wir in einen so Art religiösen oder Glaubensaspekt, dass so Art Wiedergeburten möglich sind. Das könnten solche Bereiche sein, dass mich einfach in einem dieser Bereiche wie wiedergeboren werde. Wiedergeboren, gehen wir nicht näher darauf ein, was das ist. Nicht ich werde wiedergeboren, sondern unser Lebensstrom setzt sich fort. Aber das für uns viel wichtiger ist eigentlich, und das können wir wirklich, denke ich, in unserem Alltag sehr gut nachvollziehen. Und ich werde das vielleicht versuchen, auch an einem Beispiel bei mir, mein oder anderen Wort, zu zeigen, wie ich das jetzt wirklich nachvollziehen konnte, wie es diese Szenerien gibt in den letzten Tagen und Wochen. Und seitdem ich mich auch mit dem so etwas auseinandersetze, schärft so wie die eigenen Blick an, ja, bin ich jetzt gerade in dem Bereich, bewege ich mich gerade. Das sind eigentlich so psychologische Erlebenswelten oder eben Szenerien. Und da sind so sechs, wie typisch beschrieben, die sind natürlich sehr in sich klar und ein Stück weit abgegrenzt, auch wenn sie Überschneidungen haben mit anderen Bereichen. Wir werden diese Erlebniswelten, die ich nachher versuche, ein wenig, diese drei ein wenig zu beschreiben, um wie es da geht, die erleben wir in aller Regel nicht ganz voll in dieser Klarheit und Abgegrenztheit. Das sind dann schon wirklich krasse innere Zustände. Aber wir haben vielleicht Zeiten, wo wir das so erleben, und wir erleben auch andere Menschen, die das erleben. Und auch wenn wir da den Blick etwas dafür haben, können wir selber zu erkennen, wo bin ich eigentlich unterwegs, aber vielleicht auch andere, mit denen ich zu tun habe. Und sehr häufig sind es eigentlich Mischszenerien. Das sind so überlappende Aspekte vom einen oder anderen Bereich, aber es macht, glaube ich, mal Sinn, sie so für sich einzeln wie darzustellen und dann zu erkennen, eben, was sind das für Mischformen, die ich da selber eigentlich erlebe. Wie kann ich das erkennen, erstens? Was ist so typisch für diese Erlebenswelten? Wie kann da drin auch die Möglichkeit auftauchen, dass ich das erkenne und dass ich mich ein Stück weit eben, ich sage jetzt nochmal, befreien, eigentlich nicht befreie, sondern erkenne, dass ich in einem Film bin. Und indem ich eben erkenne, ich schaffe mir selber wie eine Erlebenswelt, eine Szenerie, bin ich auch ein Stück weit davon befreit. Ich merke, ich kreiere das im Moment, dieses ganze Erleben. Es ist nicht einfach von außen gegeben, sondern wie ich das erlebe, natürlich sind Sachen von außen gegeben. Wir sitzen in einem Raum, ihr seid da, ich bin da, ihr hört meine Stimme, es ist Abend, es ist Licht. Es gibt einen äußeren Rahmen, vermutlich. Wir wissen es nicht so genau, aber können wir mal annehmen. Aber wie ich das erlebe, wie jeder Einzelne jetzt gerade erlebt, was ich sage, ist ganz unterschiedlich. Es erlebt keiner gleich und ich erlebe es auch wieder anders. Aber wir sitzen zwar alle im gleichen Raum, ihr hört das Gleiche, ich auch, was ich erzähle, aber es ist doch immer wieder ganz anders, auch im Geschäft. Und so, wir erleben es und unsere Kolleginnen und Kollegen und die Patientinnen und Patienten im Spital oder die Kunden oder wo auch immer wir unterwegs sind oder unser Partner, unsere Familienangehörigen, jeder ist wie in seinem Film und die laufen wie parallel und sie beeinflussen sich nicht auch gegenseitig. Und es geht eigentlich darum, so ein Gespür dafür zu bekommen, wie entfaltet sich unser Erleben und wie könnte dieses Erleben auch plötzlich wie kippen in was anderes und was könnte dazu beitragen. Samsara, dieses samsarische Rad, ist immer auf der anderen Seite Nirvana-Befreiung. Es gibt nicht, ist nicht eine andere Welt, es ist nicht ein Paradies irgendwo. So im christlichen Sinne, wie wir das uns vielleicht vorstellen, abgehoben, irgendwo ist die Hölle und da ist Paradies. Nein, Samsara, das was wir als samsarisch, dieses Verwickeltsein, oft in freudigen Momenten, aber eben auch andere, das ist die eine Seite der gleichen Medaille von vollständiger Befreiung. Und das kann gelingen in diesen Bereichen, deshalb immer wieder auch der Buddha, plötzlich wie durchzufallen in diese andere Sicht und eigentlich in so Momente von Freiheit zu erleben. Das ist wirklich möglich. Und um das geht es. Es geht nicht um den Ausstieg daraus oder die Abschaffung von dem, weil das Ganze ist so oder so nur eine Illusion. Das Ganze, die ganzen sechs Daseinsbereiche nochmal, die entfalten sich aus der Mitte dieser Darstellung, aus diesem Unwissen, aus dem Unwissen wieder entsteht ja Begehren, Ablehnung, etwas haben wollen, nicht haben wollen, aber der Kern, der wirkliche Ursprung ist das Unwissen. Und das Unwissen, ein Teil des Unwissens sind drei Aspekte des Unwissens. Das eine ist, alles ist eben fluid, flusshaft, es gibt nichts Festes. Das zweite, aus dem gibt es eigentlich gar nichts, was immer endlos befriedigend wäre, weil es ist alles im Fluss, es kommt und vergeht. Und weil alles im Fluss ist, auch wir selbst, gibt es nicht ein stabiles, fixes Ego. Etwas, was wir beschützen und abgrenzen können von anderen, sondern es ist dauernd in Verwobenheit mit allem im Fluss. Weil wir so Mühe haben, das zu akzeptieren und uns nach Sicherheit sehnen. Wir hätten gern stabil, wir wüssten gern, was morgen ist und wer wir sind. Versuchen wir immer wieder, uns Erlebenswelten zu kreieren. Eigentlich diese sechs Daseinsbereiche sind Versuche, uns auf unterschiedliche Art und Weise Sicherheit zu verschaffen in unserem Leben. Klarheit. Uns selber zu definieren. Eigentlich sind das verschiedene Arten und Weisen, wie man sich selber erleben und kreieren kann. Und deshalb ist es auch in diese sechs Daseinsbereiche eigentlich auch eben ein Ausfluss von diesem Unwissen, weil wir machen das immer wieder in der Absicht, ich möchte doch mich meiner selbst vergewissern, ich bin was Stabiles, das bin doch ich, Stefan, und das ist doch die Welt und das habe ich und das ist mein. Und indem ich versuche und wir versuchen das immer wieder, uns zu vergewissern und Sicherheit zu gelangen, drehen wir uns in diesem Rad und drehen wir uns teilweise geschickt und ungeschickt, wenn es ungeschickt ist, karmisch abwärts, in immer mehr Leidzustände, wenn es geschickt ist, eher in Befreiungsmomente. Das wäre dieser karmisch. Und wir bewegen uns in dieser Szenerie. Es ist wie ein Kaleidoskop, also so ein Kaleidoskop, kennt ihr vielleicht noch als Kind, dann da drehen, Durchschau kommen, immer wieder so, da sind da so Rhomben und so, oder weg, immer wieder neue Bilder, und da kann man wieder dann drehen, und dann gibt es wieder eine Rosette, und dann gibt es wieder einen Kreis und ein Viereck, und da kann man immer drehen, und es ändert sich immer. Und eigentlich ist eigentlich, als würden wir durch ein Kaleidoskop schauen, dass sich immer wieder neu mischt, immer wieder neu dreht. Und diese Mischformen, diese Elemente, sind eigentlich Elemente aus diesen sechs Daseinsbereichen. Und darum ist es eben auch gut, diese Elemente so wie zu kennen, mal in Reihenform. Und um das geht es jetzt. Ich werde jetzt drei Bereiche vorstellen, versuchen die möglichst kompakt ein Stück weit zu beschreiben, und werde am Schluss auch ein erstes Mal, und das wird auch dann nächstes Mal nach den Sommerferien Thema sein, wenn wir dann über die anderen drei Bereiche noch sprechen. Ja, was ist dann ein sinnvoller Umgang damit? Also was könnte uns dazu helfen, zu einer anderen, freieren Sicht auf diese Dinge zu kommen und uns aus diesem Gefangensein in eine größere Freiheit dem gegenüber zu kommen? Das wäre dann am Schluss vom heutigen Vortrag. Jetzt befassen wir uns also nach dieser Einleitung, was diese Daseinsbereiche eigentlich sind und aus was heraus sie entstehen und warum wir sie kreieren. Schauen wir uns jetzt so drei dieser Bereiche näher an. Der erste Bereich, das ist dieser Hungerbereich, oder der nennt sich der Bereich der hungrigen Geister. Der ist hier in dem Bild hier. Man kann auf der Kopie und auch hier unten genau schaut, nicht so ganz genau erkennen, was es sind, aber so exemplarisch sind Menschen, die sind auch irgendwie da im Feuer, und viele von denen haben dicke Bäuche. Und eine Darstellung eben für so einen Hungergeist ist, ich habe euch das hier rauskopiert von seiner Seite, ist auch hinten die Quelle drauf, www.buddhismusschule.de. Da gibt es so gute Anleitungen für Unterricht in der Schule und sehr eingängige so Bilder, und der erste ist dieser Hungergeist. Also Hungergeist wird wirklich auch hier dargestellt. Das sind Menschen, die haben ganz dicken Bauch, wie aufgedunsen, ganz dünnen Hals. Und der dünne Hals ist auch entzündet. Also die können nur mit Mühe etwas essen, das macht ihnen Schmerzen. Sie würden zwar gern, sie sind gierig, sie haben Hunger, sie möchten sich immer mehr einverleiben, aber wenn sie das machen, bereitet es ihnen Schmerzen und gleichzeitig aber auch irgendwie Befriedigung, weil sie können dann ja was essen. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Wenn wir überhaupt über all die Bereiche reden, gerade jetzt die hier unteren Bereiche, so Höllenbereich und so, dann ist es vielleicht irreführend. Diese Bereiche sind nicht zwingend unangenehm. Also sie verschaffen uns eine Art perverse oder eben nicht nachhaltige Befriedigung. Deshalb bewegen wir uns auch da drin. Es ist nicht einfach, dass die völlig abwegig wäre, sich darin zu bewegen. Das Verrückte ist, dass wenn man da drin ist, dass man es ein Stück weit genießt. Das macht auch, dass man darin bleibt. Und bei den Hungergeistern ist jetzt so, eigentlich, ich habe das versucht, in einem Satz, das neben dem Bild zusammenzufassen, ich bin, was ich mir so einverleibe, was ich mir zuführen kann. Und das ist nicht nur Nahrung, das ist nicht nur Konsumartikel, das sind auch solche Bücher. Ich kann auch solche Bücher einfach in mir aneignen. Ich bin gierig danach, immer mehr lesen, jedes Zitat mit ausschreiben, jeden noch so tollen Satz, jedes irgendwie schöne Foto mir abknipsen, immer mit dem Handy unterwegs, alles muss ich sammeln, haben. Ich möchte es immer wieder zur Verfügung haben. Und jeder sind wieder unterschiedlich gestrickt, der eine sammelt das, der andere das, aber so diese Sammelmentalität, ich bin das, was ich so habe, was ich weiß, was ich mir einverleibt habe, was mir immer wieder zur Verfügung steht. Ich bin all das, was ich so in meiner Sammelleidenschaft, und jeder ist da ganz anders gestrickt, was ich mir so einverleibe, auch Freundschaften, Beziehungen, ehrenvolle Jobs, Medaillen, Preise, weiß der Geier was. Alles kann konsumiert werden, sich einverleibt werden. Ich bin all das, was ich mir dazu führe. Mit einer endlosen Gier. Ich kann immer noch was haben. Und wenn ich was habe, führt das zum Nächsten. Ich jetzt eben Beispiel von mir. Ich habe mir vor 1,5 Wochen ein Wohnmobil gekauft. Und für so ein Wohnmobil kann man sich noch ganz viele Dinge zusätzlich nicht kaufen. Erstens mal kauft man sich einfach das Grundmobil, das noch nicht viel drin, das fährt und hat mal die wichtigsten Dinge, aber dann fehlen noch viele Sachen. Zum Beispiel eine Treppe, eine zweite Batterie, Sonnenkollektoren, ich weiß nicht was. Oder? Dann Fahrradständer, kann man den runter und rauf lassen, dann ist es auch anstrengend, den runter zu kurbeln. Also schaut man nach einer Bohrmaschine, mit der man das rauf und runter fahren kann. Die erste war nicht gut, zu schwach, dann die zweite geholt und so weiter. Dann kann man das ja einrichten und kann sich ein Fahrrad kaufen und einen Fahrradanhänger und. Also das ist endlos. Ist wunderbar, weil es macht Freude, man kann wirklich losfahren, kann das genießen, aber auch so ein Prospekt unten, was es dann noch alles an Zubehör gibt, ist ja nur ein Prospekt, das ist was Materielles, was Äußeres. Ne? Da kann man sagen, ja schräg, warum bist du in dem Film? Aber nimm mal schauen, in welchem Film ist jeder von uns. Und das Spannende ist wirklich zu merken, wie da einfach eins zum anderen kommt. Kann immer noch was, noch was. In einer Wohnung, wie die ihr habt, ihr könnt noch was kaufen oder eben noch ein Buch lesen, noch eine Ausbildung machen und noch eine Freundschaft. Ich kann mich einfach über das definieren, was ich alles so habe. Und das Verrückte ist eben auch, wenn wir das so alles uns zuführen, wir können es im Moment, wo wir es gerade haben und neu in uns eine Sammlung aufnehmen, ist wunderbar. Aber dann ja irgendwann, eben dann brauche ich ja noch was. Oder ich müsste ja noch was wissen und noch was weitermachen. Nochmal meditieren, noch eine weitere Session. Aber noch einen Kurs und dieser Lehrer auch noch konsumieren, der ist so super. Und ich kann auch das in seiner Haben-Mentalität mir einfach einverleiben. Es kann sich auf alles beziehen. Und deshalb kann ich sagen, ja, ich bin nicht der Konsumtyp, das geht mich gar nichts an. Sondern ich muss schauen, wo bin ich der Haben-Typ, der Sammeltyp? Was brauche ich alles, dass ich sage, das ist meins, das bin ich. Und das Verrückte ist eben, in all diesem Aneignen und Greifen wollen, bleibt immer so ein Rest von unbefriedigt sein. Ich hab's dann mal, ja, aber okay, dann habe ich's. Und ich habe auch schon einen Abend darüber gesprochen, das war mir so ein Null mehr. Etwas ist nur ein Mehr, solange ich es nicht habe. Wenn ich es habe, ist es, als würde sich die Skalierung am Fieberthermometer wieder verschieben. Oder? Also ich möchte was haben, dann bin ich nach vorn, dann bin ich da, dann ist das wieder der Nullpunkt. Jetzt habe ich ja das. Also schon alleine von dem ist gar nie zu Ende. Es geht immer noch, weil die Perspektive, das Erleben, verschiebt sich permanent. Und dennoch sind wir immer wieder, zieht es uns in diesen Film und schlussendlich sind wir aber ein Stück weit von dem wirklich zufriedenstellend nicht. Wenn wir es noch einfach auf die Konsumebene wieder gehen, eben in diesen großen Kaufhäusern, was wir nicht alles kaufen können. Und wir können, die meisten von uns, je nach Einkommen, können wir uns sehr vieles wirklich leisten im Vergleich zum Rest der Welt, aber wirklich sehr viel zutiefst zufriedene Menschen begegnen wir nicht so oft draußen. irgendwie scheint es uns nicht wirklich abschließend zufriedenzustellen. All das, was wir da permanent bei uns versuchen, noch mehr einzuverleiben. Und es geht eigentlich darum, indem ich mir eben Dinge aneigne, Wissen, Erfahrungen, Bekanntschaften, mit dem all das, mit dem kreiere ich sein Art Ich, ich bin all das, was ich habe. Und gleichzeitig merke ich, es schwimmt mir immer wieder auch durch die Finger, weil Sachen gehen kaputt, ich finde es gar nicht mehr spannend, Beziehungen gehen auseinander, ich vergesse wieder Dinge, die ich mal gelesen habe und es geht ja immer wieder weg. Und die größte Provokation hier ist nicht so oder so, ja, also wenn ich dann mal sterbe, wo ist all das Zeugs, was ich mir da akkumuliert habe? Ist einfach weg. Dann wird die Wohnung geräumt und meine Sammlung verkitscht, das Wohnmobil verkauft und. Also, wo ist all das? Und deshalb schwingt in diesem ganzen das Konsumieren und das Aggregieren auf der Jagd sein, nach was ist zwar spannend, ist befriedigend, aber es hat auch immer noch so einen Beigeschmack, wirklich ganz zufrieden macht es eigentlich nicht. Es bleibt so ein schaler Nachgeschmack. So. Und der wäre nicht auch gleichzeitig so eine Art Ausweg aus diesem Verlorensein in dieser Sammlungsmentalität, in die wir vielleicht phasenweise wieder mal reinkommen können. Ich weiß noch, ich habe einmal, war auch so eine Phase, eigentlich für meine Söhne ursprünglich. Ich hatte gar nichts am Hut mit Modelleisenbahn, aber dann wollte mein jüngster Sohn unbedingt eine Modelleisenbahn, hat mich in Mallorca die ganze Woche am Strand gelöchert, wie wir das bauen könnten. Er hat uns auch nicht Luft gelassen. Da haben wir das dann gebaut und dann habe ich die ersten Lokomotiven gekauft für ihn. Und dann fand ich schon noch toll, so Dampflokomotiven. Und da bin ich einmal, das war das erste Mal und letzte Mal in meinem Leben, wirklich in so eine Sammlermentalität gekommen. Das war krass. Also da bin ich über den Flohmarkt gezogen und durch die Läden und habe einfach Lokomotiven aufgekauft. Hab noch eine Schachtel im Keller, vielleicht hat dann jemand mal Freude daran. Und da wurde mir wirklich klar, ja, also so wie diese Autosammler da in Mühlhaus, ich weiß nicht mehr, die hießen die da, die... Die Schlümpfe, also die Schlumpf, die Gebrüder Schlumpf, es kann wirklich crazy werden. Es ist grenzenlos. Also das kann einem wirklich den Ärmel reinziehen. Und das mal so zu erleben, wie da wirklich mal in so einen wirklichen Film kommen kann, ist wirklich spannend. Und vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt. Der Ausweg daraus, das wäre jetzt der Buddha, der hier oben ist, der hat in der Hand so eine Art Gefäß. Jogyam Trungpa schreibt es jetzt, ich habe es auch schon anders gelesen, dass er ein, das steht da, Buddha erhält ein Speisen, mit Speisen aller Art gefülltes Gefäß. Diese Speisen scheinen da zu sein, sie in Verwirrung zu stürzen oder zu befreien. Also eigentlich, dass diese Speisen eigentlich wie aufzeigen sollen, du kannst das alles essen, aber es macht dich wirklich nicht zufrieden. Also dass ich so die Lücke erwische zwischen dem einen Gott befriedigt sein und auf dem Weg zum Nächsten sein, dass wir so erkennen, ah, da gibt es so Phasen, wo ich so im Kippen bin. Ich bin gerade so unzufrieden, schon wieder am Begehren vom Nächsten. Und solche Lücken, die sich da auftun, um die geht es eigentlich, die können mir helfen, zu erkennen, in welchem Film bin ich jetzt eigentlich. Also wir können für uns selber so schauen, wo könnte das in meinem Leben wirken? Und wo hat es vielleicht schon gewirkt? Das wäre so der Bereich der hungrigen Geister. Also ich bin, was ich habe, mir einverleibe, was ich konsumiere. Das alles bin ich. Das ist eine Art, mich zu definieren und es gibt nicht auch Sicherheit. Ich habe ja all das. All das bin ich. Und gleichzeitig aber bröselt uns diese Sicherheit immer wieder weg, weil das Ganze gehalten ist hier von diesem Mara, dieser Vergänglichkeit. Es bröselt uns dauernd wieder durch die Finger weg. Alles. Alles, was wir irgendwie haben. Dann kommen wir vielleicht zum Höllenbereich. Das ist der unten hier. Da wird manchmal auch gesagt, es seien nicht sechs, sondern sieben Bereiche, weil der hat so zwei Abschnitte. Es gibt so eine kalte Hölle hier und es gibt dann so eine irgendwie Mittelteil und die heißen Höllen, das sieht man auf dem Bild, da hat es ganz viele Flammen, da hat es so vereiste Bergspitzen und so. Der Höllenbereich habe ich versucht, auch wieder so in einem Satz, ist sicher nicht ganz, wie also ein Satz ist, deckt er nicht alles ab, aber vielleicht hilft das auf den Punkt zu bringen. Ich vergleiche und konkurriere, also bin ich. Also ich vergleiche mich dauernd mit anderen und in der Relation mit anderen versuche ich zu definieren, wer bin ich denn. Und ich stehe auch in Konkurrenz mit anderen. Das sind nicht nur wirkliche Konkurrenten, das können auch Freundinnen sein und Freunde und Familienmitglieder, Geschwister. Kennt ihr vielleicht bestens, wenn ihr Geschwister habt, die haben wir zwar gern, aber wir sind auch im geschwisterlichen Wettbewerb. Wenn der eine gern schwimmt, dann macht es der andere sicher nicht, obwohl er begabter wäre im Schwimmen und singt, weil der Bruder, der schwimmt ja schon. Oder du hast abgegrast die Matte. Also muss ich mich anders definieren. Manchmal machen sie auch das Gleiche, aber da gibt es unterschiedlichste Konstellationen. Also ich versuche, wir versuchen uns zu definieren in Vergleich mit anderen Lieben und aber auch Feinden und Konkurrenten und dem Geschäft und Kollegen versuchen wir uns selber zu definieren und gleichzeitig versuchen wir nicht auch immer wie eigentlich möglichst gut dazustehen, für uns aber auch vor den anderen. Wir möchten möglichst gute Falle machen, möglichst gutes Selbstbild haben, ich bin. Die anderen, die kaufen ja immer so Zeug sein, ich stehe da drüber. Oder ich konsumiere nicht, aber ich konsumiere vielleicht was anderes eben. Oder die in der rechten Partei, die haben schräge Ansichten. Oder? Da bin ich in der SP ganz anders aufgehoben. Oder? Ich bin in der SP und da finde ich es umgekehrt. Und so. Also einfach, wir versuchen uns abzugrenzen im Vergleich zu anderen und das schafft uns Identität. Ich vergleiche mich und ich grenze mich ab. Und gleichzeitig versuche ich auch immer wieder eben das Bild in mir zu erzeugen. Ich bin möglichst gut, ich bin mindestens gleich gut oder möglichst besser. Das kann auch in die andere Richtung schlagen, ich bin da schlechter, das kann uns auch definieren. Aber im Vergleich, ich bin besser, ich weiß mehr, ich habe mehr, versuchen wir zu konkurrenzieren. Und diese Konkurrenz, die kann wirklich nicht auch aggressiv sein, Konkurrenz wirklich im Sinn von Konflikt, dann wäre es vielleicht eine heiße Hölle, ich bin wirklich in Aversion, ich bekämpfe jemanden, eine andere Bevölkerungsgruppe, eine andere Person, eine andere Generation, was auch immer. Und gleichzeitig, weil ich ja so konkurrierend unterwegs bin, isoliert es mich und uns. Weil ich ja konkurrierend immer noch besser und anders sein möchte, isoliere ich mich auch davon und ich begebe mich wie in einen kalten Bereich. Ich komme in einen luftleeren Raum. Es kann einerseits ganz stickig sein, dieser permanente Wettbewerb, diese Aggression, so wie ein überhitzter Raum. Es kann aber wie auch eine unterkühlte Situation geben, dass ich mich so von anderen abschotte in meinem Bestreben, mich über Unterschiede zu definieren, dass ich wieder den Kontakt zu den anderen verliere. Das wäre so diese Höllenbereiche, wo wir uns eigentlich in Trennung von anderen begeben, konkurrenzierend, wirklich aktiv, aggressiv, aber auch ablehnend. Und das Symbol hier, der Buddha, wo ist er da? Da. Der hält hier, das sieht man jetzt eigentlich hier auf dem Bild nicht so genau, der hält offensichtlich Wasser und Feuer in der Hand. Und das noch, auch wenn Trungpa das hier so beschreibt, er beschreibt, es ist noch sehr schwierig aus diesen Bereichen herauszukommen. Es ist wirklich, oder sich zu erkennen. Es geht wirklich einfach darum, er beschreibt das so mit der Struktur oder der Oberfläche dieses Erlebens. Ich interpretiere das so, es geht wirklich darum zu erleben, was es mit mir eigentlich macht. Dass es mich eben isoliert, dass ich in einem dauernden Wettkampf bin, ich muss mich noch wieder bestätigen und wieder neu definieren, dauernd und immer wieder. Das braucht wahnsinnig viel Kraft. Und wenn ich das so erkenne, wie diese Muster immer wieder ganz unterschwellig greifen und merke, was es eben so macht mit mir, dann merke ich, hey, ist es ein gescheiter Weg? Interessiert das eigentlich irgendjemand, dieses Theater, was ich hier aufführe, oder eben nicht? Überhaupt all diese, auch der Der Hungergeistbereich fällt mir gerade so ein. Das sind nicht Bereiche, wenn wir uns in denen, in einem von den Bereichen, die kosten alle viel Kraft. Ich muss es immer wieder neu mir bestätigen, wieder erreichen. Noch was dazu kriegen im Bereich der hungrigen Geister oder eben mich nochmal abgrenzen, mich nochmal bestätigen, das braucht unglaubliche Energie. Und das ist etwas, was man merkt bei Menschen, die sich da ein Stück weit daraus das erkannt haben, dass denen unglaublich viel Energie zuwächst, weil sie nicht mehr die Energie in diesen Feldern verlieren. Die verlieren das nicht mehr. Die müssen nicht dauernd 90% ihrer Energie aufwenden, um diese Daseinsbereiche zu alimentieren mit all dem, was es da braucht. Ich brauche jetzt auch Zeit, um einfach nur schon mal das Wohnmobil zu reinigen und wieder zu unterhalten, einen neuen Parkplatz zu finden. Kostet mich Zeit und Energie. Wenn ich das nicht hätte, diese Hauslosen, Hauslosigkeit, die einfach nichts haben, die müssen sich weder mit einem Haus hier beschäftigen, noch irgendwas. Die müssen einfach nur schauen, dass sie wieder einen vollen Napf haben zum Essen. Das braucht ganz wenig. Aber all das, was wir ja haben um uns her, das beschäftigt uns ja endlos. Oder? Müssen wir das unterhalten. Aber auch was uns innerlich, unsere Innerwelt, müssen wir dauernd unterhalten. Und das kostet uns wahnsinnig Energie. Der größte Teil unserer Energie. Und die wird frei, wenn wir das nicht mehr machen. Das wäre also der Höllenbereich. So diese und Sicherheit gibt mir hier eigentlich mein Anderssein. Indem ich mich in Abgrenzung definiere. Vielleicht bin ich manchmal, definiere ich mich in einer Gruppe zugehörig, aber die Gruppe ist eine Gruppe, die sich wieder gegen andere abgrenzt. Vielleicht bin ich nicht in der Gruppe, grenze ich nicht groß ab, aber da gibt es wieder andere, die sagen, ja, das sind dann die anderen. Also eigentlich diese Konkurrenz, diese Hass, hat jetzt Trumpler geschrieben, Hass gibt es immer, das ist nicht immer Hass, es ist einfach diese Abgrenzungsmentalität, gibt mir Sicherheit. Und ich merke aber dann auch immer wieder, ja, eigentlich sind wir jetzt noch wieder ähnlich und eigentlich bin ich gar nicht so viel besser oder überhaupt nicht besser und eigentlich da kann ich noch was lernen. Und plötzlich merke ich, diese Grenze, die da erzeugt wird, die ist völlig daneben eigentlich. Und dann verliere ich wieder ein Stück weit Sicherheit, weil die Grenze fällt, dann muss ich mich vielleicht wieder neu schaffen. Und es geht eigentlich darum zu erkennen, nein, eigentlich in Verbundenheit, in Offenheit ist viel größer Sicherheit als in der Abgrenzung, indem ich da Mauern baue. Wenn ich gar nichts zu beschützen habe, gibt es nichts abzugrenzen, nichts in Konkurrenz. Das wäre dieser Höllenbereich und der Bereich der Tiere, der ist daneben dran. Ich habe versucht, auch wieder so einen Satz zu schreiben. Es tönt vielleicht etwas ähnlich wie der Hungergeist. Aber eigentlich geht es darum, ich ziehe so mein Ding, meine Ziele, was mir wichtig ist, ich ziehe das einfach durch. Und ich schaue einfach, dass es mir eigentlich möglichst gut geht. Mir und vielleicht denen, die ich noch danächst dazu zähle. Also, das ist so eine Art, wird auch hier im Text beschrieben, das Sinnbild war leider hier nicht, hier war es ein Fisch, okay, ist auch ein Tier, das Sinnbild ist häufig ein Schwein, so ein Schwein, das rüsselt einfach vor sich hin und wühlt den Boden um und einfach frisst alles, was ihm in die Quere kommt und dann gräbt es so, und wenn man schon mal ein Schwein auf einer Wiese gesehen hat, wie das da die Erde umflügt, oder? Einfach mit dem Rüssel und dann weiter und dann wieder weiter, rüsselt das vor sich hin. Also es geht einfach so seinem Magen entlang. Also einfach, wenn wir so eigentlich ohne Rücksicht auf andere und Verluste einfach so unsere Ziele, das, was uns gerade wichtig ist, durchziehen. War jetzt auch wieder mit dem Wohnmobil, oder? Also da merke ich, ja, jetzt habe ich wirklich, wenn ich mir was so mir in den Kopf komme, dann werde ich wirklich ziemlich geradlinig. Und das kann ganz banales Zeug sein. Meistens, wenn ich irgendwas bauen will, dann wird es extrem oder wenn ich etwas anpassen will. Und dann, ja, jetzt möchte ich diese Bohrmaschine für Fahrräder runter und rauf lassen. Und dann kann irgendjemand kommen und was von mir wollen. Nee, dann fahre ich jetzt ins Bauzentrum und hole mir das jetzt. Also es gibt dann so eine ganze geradlinige, praktische Umsetzungsstrategie. Da Das mit, wenn da Widerstand kommt, ist egal, dann geht es einfach gerade drauf los. So, wird auch vom Trump erwähnt, wie sein Panzer, der rollt einfach seinen Weg, oder? Und dann ist da ein Haus und das ist egal, Panzer, zack, durch. So, und das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr vielleicht am Einkaufen seid und jetzt müsst ihr das noch haben, dann so eine einfach geradlinige Mentalität, wo ihr einfach durchs Leben rollt mit irgendwas, für irgendwas, wo ihr einfach euch etwas in den Kopf gesetzt habt, jetzt möchtet ihr das haben. Einfach so, wie ein, oder ist auch ein Bild, das er braucht, wie ein Stein, der rollt einfach den Abhang runter, da einfach gerade durch. Ja. Und so diese Mentalität, wenn wir so eine, in einen Punkt kommen, wo etwas uns wichtig ist und wir das durchsetzen wollen, dann kommt so eine Dumpfheit auf, wir sehen nur noch ein Ziel und alles andere wird ausgeblendet. Und nur noch dieses Ziel, nur noch das, was wir jetzt gerade im Kopf haben, das wird so durchgesetzt. Und deshalb ist es so auch, und all das, was wir dann wollen, das reden wir uns auch schön. Das können wir gegen alles verteidigen, warum das jetzt gerade intelligent und sinnvoll ist. Zuerst mal vor uns selber, wir haben dann immer die Beste, das können wir alles super begründen, warum wir gerade was, irgendetwas gerade tun. Da sind wir Meister drin, denke alle, da kann man irgendwas fragen, warum machst du das jetzt, da kommt eine tolle Geschichte, oder? Finde ich immer wieder spannend bei auch Vorstellungsgesprächen, wenn so, ich frage, ja, wie war denn der Lebenslauf, der war immer rund. Weil in der Rückblick gibt es eine super Erklärung, warum jetzt das eine zum anderen kam, oder? Das ist immer, das stricken wir uns immer wieder die eigene Geschichte zurecht, das war einfach klar. Das war ein logischer Weg, so. Haben vielleicht manchmal Zweifel, aber dann überdecken wir den wieder und kommt die nächste Geschichte. Also wir sind da gut im Geschichtenspinnen und eigentlich das, dass wir so auf unserem Weg mehr oder weniger mit ein wenig Scheuklappen unterwegs sind und weder nach links, nach rechts schauen, können wir uns ganz gut erklären und auch anderen, wenn das nötig ist. Und wir sind durch dieses so Fixierten auch nicht offen für andere Meinungen, für andere Sichtweisen. Nein, wir haben einfach unser Konzept. Und finde ich auch ganz spannend, so im Hinblick gerade auf auch beruflichen Umfeld, da steht, Unwissen ist das ganz oben im Abschnitt. Trotzdem ist es Unwissenheit, denn sie sehen nicht ihre Umwelt, sondern immer nur eine Situation, ein Ziel, einen Gegenstand. Wir gehen heute an, Geschäft haben immer wieder Ziele, klar. Und das Gefahr von einem Ziel haben ist, das andere nicht mehr sehen. Also wirklich sich bewusst sein, ja, wenn ich irgendwo hinschaue, mich irgendwo ausgerichtet habe, dann sehe ich je nachdem nicht mehr das, was links und rechts ist. Und das so, dass dieses ausgerichtet sein, auf was? Das hat nicht auch Qualitäten, das ist nicht nur einfach schlecht, aber es engt den Fokus und den Blickwinkel wieder ein. Und deshalb ist auch der Buddha, der erscheint in diesem Bereich, der Buddha, der hat ein Buch oder so eine Schriftrolle in der Hand und wie das Trungpa hier auch schreibt, wenn ich ein Buch lesen möchte, dann kann ich das im Moment, wo ich es lese, nicht mehr umschreiben. Ich muss mich auf das Buch einlassen, mindestens ein wenig, sonst bringt mir das gar nichts, verstehe ich überhaupt nicht, was da steht. Es geht eigentlich darum, sich, das wäre ein Ausweg aus diesem Bereich, so andere Blickwinkel, andere Sichtweisen, andere Meinungen, auch von sich selber, andere Perspektiven zuzulassen. Und wenn ich das sehe, dann nimmt mich das aus meinem Film raus und sage, ja, also eigentlich wäre das jetzt nicht nötig. Brauche ich das eigentlich überhaupt? Könnte ich auch weglassen. Ist es überhaupt nötig, dass ich jetzt meine Zeit für das investiere? Also wenn ich so einen Schritt wie zurück mache, wir sind so am Vorwärtswühlen uns durch auf unsere Alltagsschiene, dann eigentlich kann ich einen Schritt zurück machen und sage, hey, also macht das Sinn, dass ich mich da in der Richtung weiterwühle? Oder gäbe es nicht eine ganz andere Variante? Also diesen Schritt zurück, das wäre eben nur diesen Blick in dieses jetzt Buch von diesem Buddha, wäre eine Möglichkeit, aus diesem Bereich wie auszusteigen, wo ich so automatisch wie instinkthaft, das wäre noch ein wichtiger Punkt, instinkthaft stur einfach so vor mich herrolle, ohne mir bewusst zu werden, wohin gehe ich überhaupt und auch weshalb. Das wäre so Wesensmerkmale dieses Tierbereichs. Jetzt kann man sich nicht überlegen, eben, das wäre jetzt dieses Bild da unten. Ich habe da eben Ausweg geschrieben, was falsch ist. Man müsste eigentlich erkennen, der wahren Natur samsarischer Lebensbereiche ist dann etwas ein nicht so kompakter Titel, aber Ausweg ist eigentlich eben schlecht. Also es geht nicht um Ausweg, sondern es geht zum Erkennen, wie diese Bereiche wirken. Und indem ich sie sehe, wie sie sind, entsteht ein Stück weit Befreiung davon. Und ich habe euch da zwei Zitate nebendran. Das eine ist von Frankl, das habe ich auch schon gebraucht an einem der letzten Abende, dem Entwickler der Logotherapie, Viktor Frankl. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Also Reiz, es kommt etwas auf mich hin und ich reagiere wie automatisch drauf. Und dazwischen kann es einen Raum geben, meistens ist da nicht viel Raum, sondern ein Reiz, zack, ich reagiere. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl und unsere Reaktion, sofern ich mir diesen Raum zugestehe und ihn auch erlaube. Und in unserer Reaktion auf den Reiz, das kann auch ein Reiz sein, was sich mir gerade so durch den Kopf zieht, das muss nicht ein äußerer Reiz sein, das kann ein Gedanke sein, ein Gefühl, eine Gestimmtheit, was auch immer. In unserer Reaktion auf dieses karmisch bedingte Gestimmtsein, wie ich es gerade eben erlebe, das ist einfach so, das kann ich gar nicht mehr ändern, aber wie ich darauf reagiere, darin liegt die Entwicklung, darin liegt der Freiheitsmoment. Das hat er, finde ich, sehr schön hier auf den Punkt gebracht. Und jetzt eben ja selbst, wenn wir das erkennen, dass es uns in den nächsten Lebensbereich reinzieht und in das letzte Verhaltensmuster oder in einen Mischmasch von diesen Lebensbereichen. Ja, erkenne ich es, aber es zieht mich eben meist dennoch rein. Und deshalb finde ich das Zitat von Padmasambhava, ein tibetischer Lehrer, eben 8. 9. Jahrhundert nach Christus, war sehr wichtig für den tibetischen Buddhismus. Man irrt nicht durchs Wahrnehmen, man irrt durchs Klammern. Oder auf das wieder reagieren, könnte man sagen. Aber indem der Geist selbst in sein Klammern weiß, befreit er sich. Also der erste Punkt ist einfach, und das ist ja tröstlich, nur wenn ich einfach schon mal das erkenne bei mir, heißt nicht, dass ich befreit bin, wäre ja super schön. Aber manchmal kommt dann ja auch, wenn man so sich man da selber so kritisch zuschaut, auch eine Prise Humor auf, oder? Und denkt, das ist schon noch crazy, was du da eigentlich alles bist. Eigentlich ist schon noch eigentlich verrückt, ist ja zum Lachen. Oder? Also, indem man einfach so sieht, was eigentlich, was wir für Filme kreieren und selber darin eine Rolle spielen, indem ich das immer mal wieder sehe und vielleicht auch gehäuft sehe, ist das einfach die Möglichkeit, dass ich dieses Glauben an diese Filme und an dieses Weiterspinnen von diesen Welten, dass sich das ein Stück weit wie löst. Und in dem Zitat jetzt da unten von Trungpa, das habe ich dann versucht, auch nebendran, neben irgendwo grafisch darzustellen. Im Grunde geht es darum, die Dinge sein zu lassen, was sie sind. Da ist einfach offener Raum in ihrer Meditation eine ganz neue Dimension, zulassen, was da ist. Wir haben das ein Stück weit auch vorhin in der Meditation, dazu ist das immer wieder so, wir sind einfach mit dem, was da ist. Und in der Meditation, auch wenn man länger sitzt, auch wenn da von außen nichts kommt, dann merkt man dann sehr schnell, wenn man dann noch länger sitzt, dann irgendwann kommt extreme Unruhe auf, oder Schläfrigkeit, oder Gedankenmühlen, oder körperliche Reaktionen. Also es entspinnt sich von selbst ein karmisches Feuerwerk, da braucht es nichts von außen. Da läuft der innere Flimmerkasten läuft weiter. Und das Spannende ist eben einfach, und dafür ist die Meditation, finde ich, die Möglichkeit, das einzuüben, ja, ich bin einfach mit dem. Da kommt jetzt das wahnsinnige Begehren nach dem besseren Schraubenzieher. Ich habe ihn dann schon gekauft. Ist auch toll, funktioniert. Aber ich könnte sagen, ne, ich mache es heute nicht. Oder ich mache es vielleicht gar nicht. Also ich kann diese Impulse, die da kommen, was da abgeht, kann ich in mir bemerken und auch vor allem merken, wie stark sind diese Kräfte, die da wirken. Das ist wirklich dann crazy, wenn man mal so sitzt und das bemerkt. Und indem ich sie einfach sehe oder auch eine Gestimmtheit, ich bin wirklich schlecht drauf heute oder der und der nervt mich oder ich bin gestresst oder ich bin traurig oder ich bin freudig, irgendwas, ist die Freiheit darin zu sehen, ja, es ist da. Ich mache gar nichts mit dem. Es darf auch da sein. Es ist oder so da, weil es passiert einfach. Ich kann das gar nicht verändern. Aber indem ich oder wir uns damit einfach sind und es auch da sein darf, aber ich nichts damit versuche zu tun, vergeht es wieder, zwingend. Das ist irgendwie alles, diese inneren Zustände, die fließen, die gehen. Ich muss da gar nicht auf jeden Furz antworten. Ich muss nichts mit jedem was machen. Da ist ein Freiraum drin. Und das ist gemeint mit diesem einfach offenen Raum in der Meditation. Das ist nicht immer angenehm, schreibt er dann auch. Es ist eine verbreitete, naive Anschauung, dass Meditation Glückseligkeit und Lust spenden soll. Aber tatsächlich ist das keineswegs der Zweck der Meditation. Es geht ja nicht einfach um viel Gut. Es kann schon mal sein, dass Meditation etwas Lustvolles hat, aber sie kann auch außerordentlich schmerzhaft sein. Man lässt also einfach zu, was ist. Auch das Schmerzhafte eben, es darf auch sein. Es gibt nicht eine gute und eine schlechte Meditation in dem Sinn. Und das ist eigentlich so einfach und so wahnsinnig schwierig, das wirklich zuzulassen. Und ich habe das versucht, grafisch, wir bewegen uns in diesen Rädern. Ich gehe immer wieder von einem Kaleidoskopdrehung in die nächste und in die nächste und in die nächste und in die nächste. Aber ich könnte ja auch, deshalb diese weißen Balken, wie sagen, es gibt Zwischenräume. Ich bin nicht gezwungen, in den nächsten Film einzusteigen. Sie sind so stark, diese Kräfte, dass ich es tun werde, ziemlich sicher. Aber es ist nicht zwingend. Und was es dazu braucht, und das wäre auch in der Mitte, dass dieses Unwissen, dass wir wirklich sehen, es ist so. Und ich kann in mir aber in diesem Raum, der Frank Lauch beschreibt, durch Meditationsübungen oder vielleicht auch andere Übungen kreieren, dass ich das, was da ist, einfach mal sein lassen kann und nicht sofort darauf reagiere. Auch, und dann wird es nicht anforderungsreich in hektischen und schwierigen Situationen, dass da einfach dieser Raum da ist, auch sich völlig anders zu verhalten, als man eigentlich denken würde. Dafür braucht es wie einen Freiraum. Und das ist auch, habe ich auch schon erwähnt, was Tilman Borkhardt, den ich ja häufig zitiere, gesagt hat, ja, bei Erleuchteten ist es so, die haben einen Klingelknopf, aber hinten dran gibt es keine Mechanik mehr. Wenn jemand bei uns auf den Knopf drückt, oder unsere Nächsten wissen genau, welcher Knopf man drücken muss, dass wir so und so reagieren, da kann man lange drauf drücken, es passiert nichts. Oder es passiert was ganz anderes, als man denken würde. Die sind nicht in diesem Reiz-Antwort-Schema verknotet. Das ist dann die Befreiung. Befreiung von solchen Mustern. Das läuft nicht mehr einfach automatisiert ab, wie es immer abgelaufen ist. Da ist der Freiraum, sich so zu entscheiden, dass es der aktuellen Situation und dem, was jetzt gerade notwendig ist, förderlich ist. Das ist die Freiheit von jemandem, der befreit ist. Der ist nicht mehr seinen Mustern unterworfen, steigt auch nicht auf die Muster anderer ein, sondern kann wirklich erkennen, was ist jetzt für die Situation das Beste, was zu tun wäre. Und darin liegt die Freiheit, sich auch ganz anders zu entscheiden. Und das ist eben etwas, wenn wir wieder auf den Tierbereich gehen, haben Tiere überhaupt nicht. Null. Das ist auch schön im Buch beschrieben, vielleicht habt ein oder andere von euch eine Katze vielleicht noch zum Abschluss. Man könnte oft denken, jetzt auch Katzen oder Hunde, die haben so eine Buddha-Natur, die sitzen da sehr gelassen und majestätisch vor sich hin. Aber es beschreibt Tungpa sehr schön, ja, es gibt Tiere, die mögen wir, weil sie so sind, wie sie sind, eben Hund oder Katzen zum Beispiel, aber die sind einfach so, weil sie so sind. Die haben keinen Freiheitsgrad, anders zu sein. Die sind eine Katze und verhalten sich wie eine Katze. Als Mensch und als Befreiter kann ich sitzen, wenn ich will, aber ich kann auch aufstehen und ich kann was ganz anderes tun. Ich habe völlige Freiheit. Und die Freiheit wäre eben das zu tun, was einfach am adäquatesten ist. Und um das zu können, braucht es diese Freiräume. Und diese Freiräume können wir erkennen, wenn wir diese Muster kennen und wissen, kann die eine Episode in die nächste übergehen. Das sind so Momente, Zwischenzustände, Bader-Zustände, wie er sie nennt, wo das im Kippen ist. Immer eine Situation kippt er da und dann eigentlich in die nächste. Und es gibt eigentlich überall diese Zwischenräume. Und diese Zwischenräume, die ich jetzt hier so mit Weiß versucht habe darzustellen, es geht darum, die eigentlich zu erkennen und zu nutzen, um immer mal öfter und immer mal wieder aus diesen diesem rotierenden Kaleidoskop von Daseinsbereichen einen Schritt zurück zu machen und nicht gleich weiterzugehen. Das wäre so das, was ich zu diesen Daseinsbereichen mal den dreien heute sagen wollte. Die anderen sind dann die scheinbar angenehmeren. Vor allem der Götterbereich tönt natürlich gut. Den Menschenbereich kennen wir ja oder meinen wir zu kennen. Aber das können wir uns dann beim nächsten Mal miteinander dann drauf eingehen.